Du hörst einen Podcast von Rabe.
Du hörst Radio Rabe mit der Sendung Festivalradio Musikdorf Ernen. Mein Name ist Josheva Zbinden. Heute geht es wieder einmal um Literatur. In Ernen im Wallis findet am 27. und 28. Juli das Queerlesen statt. Die literarischen Lesungen mit queeren AutorInnen. Eine von ihnen ist unter anderem Expertin für Biografien. Zum Beispiel schrieb sie eine Biografie über Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel. Das war die letzte Frau, die in Europa im 18. Jahrhundert wegen Unzucht mit einer anderen Frau hingerichtet wurde. Die Autorin heißt Angela Steidele. Nach Ernen bringt sie aber einen Roman mit und der heißt Aufklärung, ein Roman. Ich habe vor dieser Sendung mit ihr telefoniert und wir haben über die Musik von Bach und über Biografien gesprochen, denn beides spielt in ihrem Roman eine wichtige Rolle. Meine erste Frage an Angela Steidele war, was reizt dich besonders an der Biografie?
Ich bin ja nicht allein. Biografien werden von Leserinnen und Lesern weltweit verschlungen. Sie sind die zugänglichste Gattung, wie man sich mit Geschichte beschäftigen kann und mit Persönlichkeiten, aber eben nicht nur einem Individuum, sondern auch der Zeit. Die Biografie als die Lebensbeschreibung von Menschen gibt's seit der Antike, aber im 18. Jahrhundert erscheint sie so, wie wir sie kennen, als Monographie über eine Persönlichkeit von der Geburt bis zum Tod und etwaig zum Nachleben. Und sie ist dem Roman sehr verwandt. Tatsächlich muss man lange nachdenken, um die Unterschiede zwischen Roman und Biografie tatsächlich dingfest zu machen. Ich habe das auch getan, dieses Nachdenken, nachdem ich einige Biografien geschrieben habe, die von dir genannte über Katharina Link, aber zum Beispiel auch eine über Adele Schopenhauer, das ist die Schwester von Arthur und Tochter von Johanna und ihrer Lebensgefährtin Sibylle Mertens-Schafhausen oder über die englische Landreisende Anne Lister. Und niemand weiß so gut wie Biografinnen und Biografen, was sie alles nicht genau wissen, wo sie vermuten müssen, wo die Quellen schweigen und es einfach gar nichts gibt. Und kurzum, das Problem, dass sich auch Sachbuchprosa gar nicht anders kann, als hier und da ins Erzählerische zu kommen, teilweise auch ins Fiktionale. Das macht für mich den Reiz der Gattung aus und auch das, warum das Publikum Biografien so liebt, wenn man Geschichte und Geschichten sehr gut erzählt bekommt. Und diese Verbindung des sehr gut Erzählens, wo hört es auf, Sachbuchprosa zu sein und wo fängt Literatur an, das ist das interessante Zwischengebiet, das mich fasziniert und irgendwann war deswegen der Sprung zum Roman auch nicht weit.
Du hast auch eine Poetik der Biografie geschrieben, die ich sehr spannend fand zu lesen, wo eben auch das zum Beispiel beschreibt wird, dass der Roman und die Biografie sehr nahe aneinander stehen, aber auch zum Beispiel, dass jede Biografie auch eine Autobiografie ist. Wie sehr erkennst du dich selbst in den Biografien wieder, die du über andere Personen geschrieben hast?
Na, das ist ja ganz offensichtlich. Ich als Lesbe interessiere mich für Frauen, die Frauen geliebt haben, bevor der Begriff Homosexualität im deutschsprachigen Raum und weltweit 1869 geprägt wurde. Ich gebe das offen zu. Patriarchal denkende männliche Kollegen Ü60, sage ich mal, denken da nicht drüber nach, dass auch sie ihre eigene Person, ihr Geschlecht, ihre Erfahrungen, persönliche, aber auch die der Generation, in eine Biografie hineintragen. Die moderne Geschichtswissenschaft lehrt uns und weiß ganz genau, dass in den historischen Quellen nicht die Wahrheit schlummert, die es zu heben gilt, sondern dass ich Gegenwärtige immer ihres eigenen Gewordenseins klar werden wollen, wenn sie die Geschichte befragen mit Hilfe der Quellen. Und deswegen kommen die nacheinander folgenden Generationen auch stets zu neuen Deutungen historischer Gestalten. Caesar wird mittlerweile anders gesehen, Bismarck wird mittlerweile anders gesehen. In der Schweizer Geschichte gibt es bestimmt Persönlichkeiten, die auch auf eine lange Rezeptionsgeschichte zurückblicken und die man aus zum Beispiel queer-feministischer Perspektive anders würdigt, denn aus konservativ-traditioneller. Und das macht ja auch die Biografien, die nur scheinbar in der Vergangenheit spielen, immer zu Büchern, zu Texten aus der Gegenwart und für die Gegenwart. Und auf eine kleine Bemerkung von dir möchte ich noch eingehen. Du hattest formuliert, ich interpretiere hinein in die Quellen. Das möchte ich nun entschieden von mir weisen. Da sind ja nun mal die Quellen. Und der ein Unterschied zwischen Biografie und Roman besteht gerade darin, dass in der Biografie transparent klargemacht wird, wie die Argumentation zustande kommt. Das heißt, da wird nichts hineininterpretiert, sondern ich muss offenlegen, wie ich zu meinen Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, komme. Mittels Fußnoten, einem Anmerkungsapparat. Jeder, der möchte, kann ins Archiv gehen oder sich die gedruckten Quellen angucken, die mich zu meinem Gedankenstrang verleitet haben. Aber das heißt, das ist dann schon eine Deduktion und nicht was hineintragen.
Das ist mir tatsächlich auch sehr aufgefallen, als ich die Aufklärung gelesen habe, deinen Roman. Du hast sehr viele Quellenverweise eingebaut. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wie viel Zeit hast du hineingesteckt in dieses Werk, in diese ganze Recherche und dann das auch alles noch in einen wirklich schön lesbaren literarischen Lesefluss zu bringen.
In Aufklärung, ein Roman, steckt mein ganzes Leben drin. Ich höre und liebe und musiziere Bach, seitdem ich 13 bin oder so. Also Bachs Musik begleitet mich mein ganzes Leben. Und seit meiner Dissertation als Literaturwissenschaftlerin, also seit vor ungefähr 20, 25 Jahren, weiß ich, dass die Gottscheds, Luise und Johann Christoph Gottsched, gleichzeitig in Leipzig wohnten, als Bach da auch war. Und Leipzig war Mitte des 18. Jahrhunderts das Zentrum der Aufklärung im deutschsprachigen Raum. Und ich habe mich immer gewundert, was macht Bach da? Der Barockkomponist, wir haben dieses Label so im Kopf. Was macht der mitten in der Aufklärung? Und dieses Buch, das mir diesen Zusammenhang erklärt, habe ich nie gefunden. Und immer wenn ich an dem Punkt bin, weiß ich, ich muss es halt selber schreiben. Aber das heißt, mir war viele Jahre lang klar, da liegt ein Stoff, den ich gern heben möchte. Aber ich wusste nicht, wie ich ihn heben kann. Und es war tatsächlich die wachsende Verzweiflung über unsere neo-irrationalen Zeiten, in denen wir uns auf einmal wiederfinden, die mir den Zugang gezeigt hat. Mit neo-irrational meine ich jetzt Phänomene wie Trump, wie den Brexit, wie Corona-Leugner, Impfgegner, Aluhutträger, die ganzen Lügen von rechter neofaschistischer Seite und so weiter. Anständige Leute wie du und ich verbringen mittlerweile viel Lebenszeit damit, völlige Idiotien argumentativ entkräftigen zu müssen. Irrationalismen, leere Behauptungen oder platte Lügen, die man vor 15 Jahren so noch nicht gehört hat. Ich nenne das alles also ein neues, neo-irrationales Zeitalter und das hatte mich dann auf die Spur gebracht, wie ich diesen Romanstoff heben kann. Denn im Zeitalter der Vernunft ging es in der Aufklärung 1.0 genau darum, Irrationalismen zu bekämpfen und endlich loszuwerden. Die Original-Irrationalismen waren damals noch Hexenwahn zum Beispiel, Glaube an Magie und Zauberei, unerklärliche Naturereignisse und all das. Und natürlich, inwiefern dieser Gott im Himmel eingreift oder nicht. Und wir leben heute wieder in verwandten Zeiten. Und als mir klar wurde, dass ich einen Roman über unsere Zeit schreibe, den ich aber in ein historisches Gewand kleide. Da hatte ich den Zugriff zu dem Stoff. Und diese aber ewig lange Beschäftigung zeigt dann der Reichtum, der dich gefreut hat, was in dem Roman alles verarbeitet ist.
Also es steckt tatsächlich ein Leben dahinter, also deine Erfahrungen und deine Neugierde, wo es hingehen könnte.
Mhm. Auch wenn du so möchtest, meine Erfahrung mit den Biografien schreiben. Denn auch dieses Moment taucht im Roman auf, ist eigentlich textkonstituierend. Und zwar fängt die Erzählung an, weil sich Dorothea Bach, die älteste Tochter von Johann Sebastian Bach, die es historisch gab, über die wir aber quasi nichts wissen. Im Roman ist es so, dass sie sich darüber aufregt, was Johann Christoph Gottsched nach dem Tod seiner Frau und ihrer Freundin Luise 1762 über diese Luise so schreibt. Es gibt tatsächlich eine historische Biografie von Johann Christoph Gottsched über seine verstorbene Frau. Das ist die Grundlage sozusagen dieses Textes, meines Romans. Im Roman liest Dorothea diesen Text und reibt sich die Augen. Das stimmt doch alles gar nicht. Sie empört sich, sie weiß es besser, sie weiß, was er alles weggelassen hat, bemerkt, dass er eigentlich sein eigenes Leben geschrieben hat und nennt es das Leben seiner Frau. Und im Furor der Empörung beginnt sie also mit ihrem Gegenentwurf. Das heißt, die Empörung über eine patriarchal erzählte Biografie kanalisiert sich in eine Biografie aus weiblicher Feder über die Freundin. Allerdings muss Dorothea beim Schreiben dieses Textes dann, der Aufklärung ein Roman wird, feststellen, dass das so einfach mit der Geschichtsschreibung gar nicht ist. Und vieles, was sie zu Beginn Gottsched vorwirft, dass er sich falsch erinnert, dass er es nicht genau weiß, dass es schwierig ist, überhaupt zu schreiben, muss sie dann selber auch erfahren.
Ist es auch genau etwas, was du selber kennst aus deiner Arbeit als Autorin?
Ja, natürlich. Da kann ich den Bogen noch schlagen zu einer Frage, die du gestellt hast, die ich dann gar nicht beantwortet habe, zu meiner Poetik der Biografie und wie viel Autobiografie in jeder Biografie steckt. Biografien zu schreiben war in Mitteleuropa mal akademischer Selbstmord. Und zwar fand die strenge Wissenschaft es untragbar, wie stark Biografien mit der Autobiografie des Autors oder der Autorin vermischt sind. Denn das ist ganz offensichtlich. Also zum Beispiel jemand wie Stefan Zweig porträtiert sich selbst in seinem Erasmus von Rotterdam. Oder Heinrich Mann meint sich, wenn er über Zola schreibt. Ich mache es gerade umgekehrt in meiner Poetik der Biografie. Das ist ein schmaler Essay, das interessiert vielleicht die Hörerinnen und Hörer. Das ist ein ganz schlankes, dünnes Büchlein, das Sie an einem Abend lesen können.
Genau, es ist nicht so lang und kompliziert, wie es jetzt klingt.
Genau. Es kommt mit ganz breiter Brust daher. Dabei ist es ein schmaler Essay, den man an einem Abend lesen kann. Und ich mache dieses scheinbare Problem der Gattung zu ihrer Prämisse. Es ist nämlich gar nicht denkbar, dass jemand ein fremdes Leben niederschreibt, wenn er oder sie nicht fasziniert von dieser Person wäre, von der Zeit, irgendeinen eigenen Grund hätte, jemandem 15 Jahre lang hinterher zu spionieren, aufopferungsvoll, Archivarbeit, Transkriptionen. Es ist, Biografien spielen das Geld nicht ein, die sie kosten, wenn sie sozusagen, wenn man das marktwirtschaftlich denkt. Das heißt, der Urgrund für eine Biografie liegt in der Person dessen, der oder die sie schreibt. Und deswegen ist dieser Konnexus zwischen Autobiografie und Biografie in der Gattung Biografie ist der Ursprung von allem.
Als Biografin wähle ich mir auch eine Person aus, die mich an mich selbst erinnert, oder?
Also oder ein Vorbild ist oder ein Ansporn.
Oder vielleicht im Gegenteil auch eine Person, die ich nicht mag. Es gibt ja auch Biografien über Hitler oder über Wagner, oder
natürlich,
wo es nicht immer nur Sympathien geben kann, oder?
Nein, ganz gewiss nicht. Die großen Hitler-Biografen, oder Stalin, Biografen, die treibt an ein Nie wieder. Die wollen aufzeigen, wie es kommen konnte, was gekommen ist in Deutschland im Nationalsozialismus und die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, da steht ein demokratischer Furor, ein politischer Wille dahinter, beizutragen zum Nie wieder. Und jetzt ist mir gerade der Name des berühmten aktuellen Hitler-Biografen entfallen. Das ist total peinlich. Aber dessen Hitler-Biografie ist eigentlich keine Biografie im engeren Sinne, sondern eine Schilderung des Zeitalters des nationalsozialistischen Deutschlands. Das gilt übrigens auch für die tolle Biografie über Maria Theresia von der Rieninger. Das Buch müsste eigentlich das Zeitalter Maria Theresias heißen. Aber verpackt und geschrieben als Biografien finden diese strenger eigentlich historischen Werke viel leichter ihr Publikum, denn das Publikum greift zu Biografien und nicht zu historischen Gesamtdarstellungen. Und deswegen finde ich das völlig legitim und die Kollegen haben völlig recht, die beliebte Gattung Biografie zu nehmen.
Und andersrum kann es ja auch sein, dass jemand dann eher zum Roman greift als zur Biografie und dein Roman Aufklärung ist eben ein Roman. Vielleicht können wir da nochmal darauf zurückkommen. Ja. Es ist nämlich nicht nur ein Roman, der so das Zeitalter der Aufklärung verhandelt und auch unser Zeitalter mit darin und die Biografie diskutiert, sondern es ist, man kann es auch ein Musikroman nennen, weil doch sehr, sehr viel Beschreibungen von musikalischen Werken von Johann Sebastian Bach drin vorkommen oder eben wie das hätte sein können aus Sicht der Tochter von Johann Sebastian Bach. Und ich hatte dich im Vorhinein gefragt, ob du ein Musikstück gerne hören möchtest. Und du hast mir den Kontrapunktus 1 aus der Kunst der Fuge genannt. Ich schlage vor, wir hören da kurz rein. Und du kannst mir dann nachher erzählen, warum du dieses Werk ausgewählt hast von Bach und was das mit sehr deinem gern. Werk zu tun hat.
Sehr gern.
Du hörst Radio Rabe mit dem Festivalradio Musikdorf Ernen. In dieser Sendung geht es um die Autorin Angela Steidele und ihr Buch Aufklärung, ein Roman, den sie am 28. Juli mitbringt ans Queerlesen in Ernen. Die Erzählung in diesem Roman spielt im Zeitalter der Aufklärung, im 18. Jahrhundert in Leipzig. Die Musik von Johann Sebastian Bach spielt eine besondere Rolle darin und Angela Steidele erklärt gleich selber, was insbesondere die Kunst der Fuge mit ihrem Roman zu tun hat.
Vielen herzlichen Dank für die Einspielung und vielen Dank auch, dass ihr eine Variante mit Stimmen genommen habt. Wenn ich es recht sehe, ist das die Nederlandse Bach-Vereinigung. Die Kunst der Fuge ist ja möglicherweise für Tasteninstrument geschrieben, aber Bach hat sich nicht festgelegt, wer die vier Stimmen übernehmen soll. Und ich finde diese Einspielung mit Stimme ganz besonders passend, weil ich mit der Bachschen Kontrapunktik und Stimmen eigentlich diesen Roman gebaut habe. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, diese Gleichzeitigkeit von Bach inmitten der Aufklärung hat mich so fasziniert und ich wollte dahinter kommen, was es damit auf sich hat.
Auf der Suche nach diesen Zusammenhängen sei für Angela Steidele ein Buch von Musikwissenschaftler Christoph Wolff besonders wegweisend gewesen. Es heißt übersetzt Bach, der gelehrte Musiker.
Christoph Wolff erklärt uns, dass Bach nur noch mit halbem Fuß im Barock steht und mit dem anderen Fuß aber schon in der Aufklärung. Er hat vor allem in seinem instrumentalen Spätwerk eigentlich wissenschaftliche Abhandlungen vorgelegt, aber nicht in Worten, wie seine Kollegen von der Aufklärung, sondern in Tönen.
Ein frühes Werk von Bach, das bereits zu dieser Epoche der Aufklärung gehört, ist das wohltemperierte Klavier, ein Band voller Klavierstücke in allen 12 Tonarten, die wir auch heute kennen.
Wohltemperiert ist die Einigung, dass auf dem Klavier die Taste Guess und Fis derselbe Ton sein sollen, was sie de facto nicht sind. Gute Sängerinnen, gute Geiger können den Unterschied spielen. Aber wenn man so puristisch ist, kann man in einem und demselben Musikstück nicht in Tonarten modulieren, die auf dem Quintenzirkel weit entfernt sind. Das wollte aber Bach und deswegen war er zu diesem schmutzigen akustischen Kompromiss der wohltemperierten Stimmung bereit und hat sozusagen eine Landkarte ausgebreitet für diesen Tonraum, der uns in Pop und Rock bis heute geläufig ist, ne? um das klar zu machen. Wir reden da nicht von altem Zeug, sondern das ist die Musik, in der wir leben.
Hast du auch einen praktischen Bezug zu dieser Musik? Hast du auch selber Bach gesungen oder gespielt?
Ja, ich wäre lieber Sängerin geworden, habe aber dazu nicht getaugt. Dann wollte ich Professorin für Literaturwissenschaft werden. Dafür war ich auch nicht gut genug, weil ich also nichts kann, musste ich Schriftstellerin.
Was hat nun aber Bach mit dem Roman von Angela Steidele am Hut?
Für mich augenöffnend für die Konstruktion des Romans war meine Beschäftigung mit Bachs Kontrapunktik. Kontrapunktik nennt man Musik, in der nicht eine Stimme, meistens der Sopran, vorherrscht und die anderen Stimmen nur so harmonisch begleiten, sondern in der jede der, sagen wir, vier Stimmen, Sopran, Alt, Tenor, Bass, mal drankommt, die Führung übernimmt, während die anderen nur begleiten, dann aber wieder zurücktritt und der musikalische Gedanke wird jetzt von einer anderen Stimme vorgetragen. Und dieses Abwechseln ist die eigentliche musikalische Idee. Und letzten Endes kann man das als große Metapher für die Aufklärung selber verstehen. Denn die Ideale der Aufklärung sind selber denken, lesen, nachdenken, sich auseinandersetzen, argumentieren, zuhören, überzeugen, aber sich auch überzeugen lassen. Das heißt, nie zufrieden sein, sondern im gemeinsamen Ringen um die Wahrheit. Jetzt war sie entflieht uns, aber wir versuchen näher zu kommen. Und dieses Miteinander im guten Ringen symbolisiert die Kontrapunktik in der Musik, wo die Stimmen nacheinander auftreten, ihre Argumente vortragen, sie übernehmen, sie abwandeln und so weiter. Die berühmtesten und Beispiele für kontrapunktische Musik sind Fugen.
Und dieses Kompositionsprinzip ist eigentlich etwas, was du auch in deinem Werk angewendet hast.
Genauso. Es ist ein sehr figurenreicher Roman, bei dem man gar nicht genau weiß, ob er eigentlich eine Hauptfigur hat. Also der Roman ist in Ich-Form erzählt aus Dorothea Bachs Sicht und sie glaubt zu Beginn eine Biografie über Luise Gottsched zu schreiben. Aber tatsächlich werden andere Figuren ebenfalls sehr bedeutend, Johann Christoph Gottsched, aber auch der eigene Vater und die eigene Stiefmutter Anna Magdalena Bach. Und nicht zuletzt führt Dorothea selber eigentlich die Hauptstimme, denn sie ist die Erzählerin und muss oder darf eine Entwicklung durchmachen, die sie letzten Endes selber zur würdigen Aufklärerin wird. Das heißt, es ist strittig, wer die Hauptfigur ist. Alle kommen mal dran, alle dürfen ihre Argumente vortragen, greifen ineinander und so weiter, sodass der Roman versucht hat, eine literarische Adaption von Bachs Kontrapunktik zu sein. Auf der Handlungsebene ist Bach mehr so eine mittlere Figur, aber in der Gesamtkomposition der Art, wie der Roman verfasst ist, führt er eigentlich die Hauptstimme.
Ich muss sagen, das Werk ist so komplex, dass eigentlich eine halbe Stunde darüber sprechen bei weitem nicht ausreicht. Ja, ich denke, wir können es auch gerne dabei lassen und dann der zukünftigen Leserin noch überlassen, da einzutauchen. Oder magst du noch etwas anfügen?
Ja, warum ich zum Queerlesen eingeladen werde mit genau diesem Roman.
Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass du nach Erden kommst. Ist es richtig?
Das ist richtig. Es ist schon das dritte Mal, dass ich ein Buch dort vorstellen darf. Und einfach als genießender Gast war ich außerdem in manchen Jahren auch da. Erlen ist einfach super. Und Die laden mich da nicht nur ein, weil ich ich bin, sondern weil in dem Text eine lesbische Liebesgeschichte verborgen ist. Und das musste natürlich, damit sich eine Ich-Erzählerin im 18. Jahrhundert nicht vor dem heutigen Publikum lächerlich macht, konnte ich sie nicht schreiben lassen, boah, wir waren super verliebt und das war der Sex des Jahrhunderts, sondern ich musste diskrete Möglichkeiten finden, das deutlich zu machen. Aber es ist deutlich genug.
Die Schriftstellerin Angela Steidele. Sie liest am Sonntag, 28. Juli, am Queerlesen im Musikdorf Ernen. Aus ihrem Roman Aufklärung, ein Roman. Mehr Infos zu diesen Lesungen findest du auf musikdorf.ch. Die Lesung wird auch live übertragen, hier auf Radio Rabe. Alle Sendungen von dieser Sendereihe Festival Radio Musikdorf Ernen findest du zum Nachhören auf rabe.ch/ernen. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback. Dieses schickst du sehr gern an studio@rabe.ch. Und die nächste Sendung erwartet dich am nächsten Freitag um 11.30 Uhr. Mein Name ist Josheba Zwinden und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.
Das Festival Radio Musikdorf Erne ist eine Medienpartnerschaft von Rabe mit dem Musikdorf Erne und wird unterstützt von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und von Swiss Perform.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.